Hauptsache Mensch, der Podcast. Brigitte Strauß stellt Ihnen spannende Persönlichkeiten vor, die die Welt ein kleines bisschen besser machen.
Wer sich für Alpenrock interessiert, hat diese Frau schon mal gesehen. Knallrote Haare und eine grüne Geige. Herzlich willkommen, Monika Drasch.
Hallo, grüß Gott.
Als ich dich das erste Mal wahrgenommen habe, da bist du mit Hubert von Geusern auf der Bühne gestanden, auf der ganz großen. Dabei hast du noch ganz viele andere Dinge gemacht, vom Musikkabarett mit dem bayerisch-diatonischen Jodelwahnsinn über eben Hubert von Geusern bis zu neuen Marienliedern. Und über all das reden wir heute nicht nur, wir hören noch was von dir später hier bei Hauptsache Mensch. Ich bin Brigitte Strauß und ich freue mich auf unser Gespräch. Musiker werden ja immer so in Schubladen gesteckt. Es gibt so diese Schublade neue Volksmusik. Würdest du dich da einordnen?
Im weitesten Sinne wahrscheinlich schon, aber ich habe eigentlich nie das wirklich in eine Schublade gepasst mit dem, was ich gemacht habe. Am ehesten noch beim bayerisch-diatonischen Jodelwahnsinn, das war Musikkabarett und damals gab es ja gar nicht überhaupt nicht so viele Gruppen, also vor 20 Jahren. Und dann mein Mitwirken in der Band von Hubert von Geusern, das war auch eine klare Schublade. Aber jetzt seit 15 Jahren mache ich einfach eigene Sachen und die passen, sagen wir mal, leider oder Gott sei Dank in keine Schublade. Das heißt, ich muss immer sehr genau schauen, was passt wann, wohin. Ich bin seit ein paar Jahren auch meine eigene Agentur, was total Spaß macht und das hat Vor- und Nachteile, dieses nicht in Schubladen passen, weil ich einfach frei bleiben mag und muss, sonst kann ich nicht arbeiten, passe ich in keine Schublade und das macht das Suchen von geeigneten Orten für die unterschiedlichen Programme durchaus sehr anspruchsvoll. Aber wie gesagt, es macht auch Spaß und ich treffe so wahnsinnig unterschiedliche und tolle Leute immer wieder.
Apropos unterschiedliche Orte, ich habe was gelesen von einem Supermarkt, der leer geräumt worden ist für das Konzert oder war der eh leer?
Der war schon leer, das war grandios. Das hat der Kulturverein in Utting sich ausgedacht. Da war im Supermarkt, der leer gestanden ist und lang leer gestanden ist und der Besitzer, das war auch ein Utting und irgendwie haben die den rumgekriegt, dass die dort ein Konzert veranstalten dürfen. Also wirklich eine Riesenhalle und da hat die Bühne dann klein gewirkt und letztlich waren da 400 Leute, wodurch der genehmigte Raum wirklich an die Grenze gefüllt war. Und es war so unglaublich schön, weil es so ein ungewöhnlicher Ort war. Deswegen sind Leute einfach auch gern gekommen.
Die waren wahrscheinlich vorher zum Einkaufen da.
Ja, natürlich.
Da hat vorhin das Mehl gestanden früher.
Na, genau, das habe ich ja zwischendurch mal gesagt, dass der Bassist genau da gestanden ist, wo die Joghurts gestanden haben. Und das war ein furchtbar lachen müssen. Und dann denkt man da drüber und denkt, irgendwie auch schade, dass es das nicht mehr gibt, weil man lebt ja schon auch dann mit so einem Ding. Jetzt ist ja der andere. Ein anderer Groß-Dingsbums.
Keine Konzerte mehr.
Momentan nicht, also bis heute der nächste wieder zumacht. Machen wir ja vielleicht wieder.
Da ist die Moni wieder dran. Du machst jetzt einfach mal ganz andere Musik.
Ich mache recht unterschiedliche Sachen. So wie mein Programm auf der böhmischen Grenze, also mein musikalisches Hauptprogramm beschrieben ist, dass ich einfach aus dem Schatz der schlichten und sehr starken Melodien aus dem Bayerischen, aus dem Böhmerwald schöpfe, dass ich da einfach immer wieder was suche und finde und auch selber Melodien mache, die diesem Klangbild ein bisschen nahe kommen. Und inhaltlich kann sich das aber inzwischen bin ich so frei, inzwischen bin ich auch über 50 und das ist wunderbar. Das ist das Schönste am Älterwerden, dass man diese Freiheiten hat. Also vor 30 Jahren habe ich einfach sehr freches und aufmüpfiges Musikkabarett gemacht und inzwischen bin ich eben so frei, dass ich durchaus auch wieder auch geistliche bayerische Volksmusik suche, finde und mache, neben den anderen Geschichten, die ich sowieso auch weiterhin auf der Bühne betreibe, also auf der böhmischen Grenze, wie gesagt, das musikalische Hauptprogramm mit großartigen Arrangements eines tollen Komponisten, mit super Kollegen, aber eben diese geistlichen Geschichten, die sind so ganz was Feines und die machen mir total Spaß.
Und das ist gerade in einem Satz gesagt, Freiheit und geistliche Lieder.
Ja, ehrlich, weil ich von vor 30 Jahren, glaube ich, hätte mir nicht vorstellen können, dass ich tatsächlich auf der Bühne beziehungsweise oder in Kirchenkonzerten ein Marienlied singe. Oder auch in einer kleinen Besetzung, wenn ich irgendwo zur Ehrung von 40 Jahre Feuerwehrjubiläum eingeladen bin und dazu singe und spui, dann kann es eben durchaus sein, dass ich drei Verse aus der Bayerischen Verfassung singe und eines sei gegrüßt und Maria hilf dazu singe. Und das ist ganz ernst gemeint und das ist ganz... Aber hat natürlich auch diese Freiheit von, dass man es auch ein bisschen ironisch empfinden darf. aber auch ganz ernst nehmen darf. Ist auch ganz ernst gemeint. Also gemeint meine. Mein aktuelles Marienliederprogramm heißt O Maria Heimatland. Und natürlich muss da irgendwo vorkommen, Maria, hilf und helf uns. Und Jesus Maria, schaut's her, wie es zugeht und unterstützt einfach diese Riesenbestrebungen und die positiven Geschichten, die da sind, um Heimat zu retten, ist viel, viel zu hoch gesagt, aber um sich einfach zu kümmern, um da positiv dagegen zu steuern, gegen viele heftig negative Strömungen halt.
Da sind wir jetzt schon bei einem riesen Themenkanon, den wir aufmachen können. Aber wenn du schon da bist, möchten wir natürlich auch was von dir hören. Du hast uns nämlich deine Zither mitgebracht und ein Lied. Monika Drasch singt uns vom heiligen Michael.
Sankt Michael, du Himmelsfürst, der du sehr hoch geehret wirst, uns, die wir streiten auf der Erd, bewahr mit deinem Schild und Schwert. Besonders diese Pfarrgemein, dir lasse wohl befohlen sein, dieweil du stehst vor Gottes Thron und da bist unser Pfarrpatron. Du bist ein edle Kreatur, ohne Leib, verständig von Natur, ein Geist, der freien Willen hat, erhöht bist durch Gottes Gnad.
Ein Geist, der freien Willen hat, erhöht bist durch Gottes Gnad. Das ist doch schön, oder?
Das ist doch einfach schön. Und das ist ein Text, der wurde um 1800 in Niederbayern aufgezeichnet. Stubenberger Liederhandschriften. Da gibt es einige hundert geistliche Lieder und Gebete. Also aber auch ein bisschen was Weltliches. Und Gott sei Dank sind diese Schriften jetzt seit ein paar Jahren auch gedruckt und lesbar veröffentlicht. Und es ist so ein grandioser Schatz. Es sind so schöne Texte und auch witzige und starke. Und ich finde es einfach grandios, dass aus der niederbayerischen Aufklärung sowas, dass man da sowas finden kann.
Aber diese ganzen Veränderungen in deinem Leben, du hast eben schon gesagt, jetzt bin ich über 50, jetzt kann ich auch so frei sein, mal über den Glauben zu reden. Aber früher habe ich halt musikalisches Kabarett gemacht. Diese ganzen Veränderungen haben schon auch was mit den Lebensstationen zu tun, wenn ich das richtig verstanden habe.
Klar, und also man wird auch beeinflusst durch Kollegen oder durch das, was sich musikalisch tut. Ich war beispielsweise vor Jodelwahnsinn, das heißt vor 1991, ich war furchtbar unpolitisch. Ich habe beispielsweise von Wackersdorf nichts mitgekriegt.
Echt?
Den Wackersdorf-Film haben wir jetzt kürzlich auf DVD mit meinem 10-jährigen Sohn angeschaut und der war total interessiert. Und ich habe zugeben müssen, habe zu meinem Bruder gesagt, Frau Georg, tut mir leid, ich kann da jetzt gar nichts sagen von damals, weil ich damals einfach nicht wirklich Zeitung gelesen habe und ich politische Geschichten kaum wahrgenommen habe. Das hat sich natürlich komplett verändert. Wie lange hat Jodelwahnsinn? Ich habe 11 Jahre beim Jodelwahnsinn gespielt. Genau, dann hat sich der aufgelöst. Das heißt, ich war schon sehr an der Tagespolitik auch dran und es hat mich total interessiert und es interessiert mich bis heute. Aber jetzt auch wieder in unterschiedlicher Weise. Jetzt mag ich erst eher wieder die großen Strömungen anschauen und auch so, was tut die katholische Kirche? Ich bin da einfach verwurzelt drin und was passiert da gerade? Und auch ganz konkret, das ist auch wieder so ein biografischer Moment, weil ich ehrlich gesagt zufällig ins musische Gymnasium Niederaltaich geschickt worden bin. Da haben zum Teil Mönche uns unterrichtet und dort gab es einen Musiklehrer, der geforscht hat über alte Musik und über Volksmusik und auch sehr regional bezogen, niederbayerische Sachen. Wir haben also als 14 und uns 15, 16-jährige Mädels in einem Dreigesang gesungen, in also einem kleinen Chor eigentlich, und haben einfach sehr, sehr gute geistliche Volksmusik dort vermittelt gekriegt, also gesungen und es ist uns erklärt worden, was eine gute Melodie ist und was ein guter Text ist. Und aus diesem Fundus schöpfe ich gerade einfach wieder und kann tatsächlich zurückgreifen auf das, was ich im Gymnasium in der Schule gelernt habe und kann es sehr, sehr organisch und natürlich in das einbauen, was ich musikalisch machen mag, wo's mich hintreibt gerade.
Ein Geist, der freien Willen hat.
Ja.
Aber wo es herkommt, würde ich gerne noch mal ein bisschen genauer ergründen. Du hast gerade schon gesagt, Gymnasium, ich habe natürlich bei Wiki geschaut vorher. Da stand irgendwas von Bauerstochter und Klosterschülerin. Das heißt, Du kommst nicht aus einer Familie, die schon seit Jahrzehnten zusammen musiziert hat?
Überhaupt nicht, nein, eigentlich gar nicht. Mein Vater war sehr musikalisch und hätte gern Instrument gelernt, aber das ist damals einfach nicht möglich gewesen. Der hat einen Hof irgendwann übernehmen müssen und Punkt. Und meine Mutter hat auch die, weiß ich nicht genau, wie 6 Jahre Schule gehabt und dann haben die einfach arbeiten müssen. Also beide kommen aus der Landwirtschaft. Und dieses musische Gymnasium war halt zufällig in der Nähe. Und
das war einfach das Nächste.
Das war das Nächste, genau. Meine Schwester war schon und es war recht ungewöhnlich, dass unsere Eltern uns alle auf die Schule geschickt haben oder weil wir halt den nötigen Notenschnitt gehabt haben und die haben gewusst, diese kleine Landwirtschaft, die hat ja keine Zukunft, ihr müsst was lernen, ihr sollt ja was lernen dürfen. Und deswegen bin ich in der Klosterschule da gelandet und habe natürlich irgendwann auch rebelliert gegen diese Enge, die natürlich irgendwann auch, die man als Jugendlicher irgendwann Gott sei Dank auch spürt.
Ich wollte gerade sagen, also da habe ich dann die schöne geistliche Musik kennengelernt als 14-Jährige. Das nehme ich dir jetzt nicht ab. Das kann aber nicht die einzige Musik gewesen sein, oder?
Ich habe überhaupt nicht Radio gehört. Ich habe englischsprachige Musik überhaupt nicht rein können. Ich habe Latein gelernt an der Schule, also irgendwann auch Englisch, aber da war ich ganz schlecht, weil ich es einfach nicht mehr habe. Total arrogant bin ich total auf alte Sachen eingestellt und bin überhaupt nie in Disco gegangen. Hexen sie mal aus dann auch Provokation mit dem Dirndl, so nach dem Volkstanz auch nochmal irgendwo reingeschaut. Das Provokanteste oder das, was ich mich traut habe, war damals, oder was heißt traut, das war so tatsächlich auch eine Möglichkeit, dann doch ein bisschen auszubrechen, war auf Musikantenfreizeiten zu fahren und zum Volkstanzen zu gehen mit meiner Schwester, die ein paar Jahre älter ist und schon Auto fahren hat können. Das war tatsächlich, bis ich rauskomme aus dem rein bäuerlichen und aus der Klosterschule, also mal eine Woche lang irgendwo in Oberbayern auf einer Musikantenfreizeit sah und andere Leute treffen und tanzen bis in die Nacht rein und singen und spielen. Das war tatsächlich mein jugendliches Wildsein.
Der Wahnsinn, kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wenn man dich dann jetzt erlebt als roter Derwisch auf der Bühne.
Ja, dann habe ich studiert und es war, keine Ahnung, sicher auch Fügung oder halt Zufall und Fügung, dass ich einen Otto Göttler getroffen habe am Ende meines Lehramtsstudiums.
Bis dahin war es total brav.
Ja, eigentlich nicht. Nein, es gibt eine alte Schulfreundin, die, mit der ich manchmal beim Ausreiten war, weil die Pferdl gehabt hat und ich habe auch Pferdl gehabt, die gesagt hat, na, du warst doch total weidi. Und ich muss da tatsächlich nachdenken, was
oder war es vielleicht sogar so ein bisschen rebellisch, eben nicht Englisch zu sprechen und nicht irgendwie das zu tun, was alle anderen Jugendlichen machen, sondern ich mache jetzt was ganz anderes, Ella Beach.
Das stimmt vielleicht, ja. Also irgendwie ein bisschen verdeckt und verdreht und.
Und dann kam das Musikstudium, also im Gymnasium ist die Liebe zur Musik gekommen und das hast gemerkt, dass es klappt und dann hast du es auch studiert, aber auf Lehramt.
Genau.
Weil man muss ja Geld damit verdienen.
Meine Geigen.
Oder war es eine pädagogische Sehnsucht so, dass man das Kindern beibringen möchte?
Ich habe versucht auch irgendwie, ich habe tatsächlich nicht gewusst, was ich mache.
Mach mal Lehramt.
Geigen studieren war mir zu anspruchsvoll oder auch zu einseitig und da hätte ich mich noch viel mehr reinhängen müssen. Dafür habe ich viel zu spät angefangen, auch mit Geigenunterricht zu kriegen und das war technisch eigentlich nicht machbar. Und irgendwann hat meine alte Musiklehrerin gesagt, mach doch Lehramt mit Hauptfach Musik, das ist dann sehr breit gefächert und das war für mich genau, also absolut ideal. Das heißt, ich war an der Musikhochschule, ich war an der LMU, ich habe Zeit gehabt, auch ein bisschen in Musikwissenschaft rein zu hören und habe mein Studium ruhig dahin gemacht und eben am Ende, also nach dem ersten Staatsexamen oder während des ersten Staatsexamens kam die Anfrage von Otto Göttler, ob ich nicht in seine neu zu gründende Trio-Besetzung Bayerische Diatonische Jodelwahnsinn einsteigen darf. Auf das habe ich wahrscheinlich unterbewusst absolut gewartet und dann ging es einfach los.
War da die Geige schon grün?
Nein, das habe ich aber ziemlich bald dann gemacht.
Ich habe irgendwas gelesen vor dem ersten Auftritt?
Nein, vor dem ersten Auftritt, das stimmt nicht. Wir haben schon ein paar Mal gespielt gehabt, aber aus irgendeiner Ecke meines Hirns kam der rebellische Wunsch, dass ich dieses Brave vom Notenständer stehen und immer mich schammer, wenn ich einen falschen Ton spiele und dieses Nervössein und Gestresstsein, dass ich darauf keine Lust mehr habe und habe die Geigen einfach angestrichen. 3 Stunden lang erst rot, das war irgendwie aber nicht witzig. Dann habe ich mir eine grüne Farbe gekauft, habe es also wirklich, ich glaube, 3 Stunden
selber
lang
lackiert?
Ja, ich habe es einfach angestrichen mit Ölfarbe, mit irgendeinem Trockner dazu, habe mich beraten lassen, dass das auch trickert. habe es 3 Tage in der Dusche aufgehängt, habe die Seiten wieder drauf da und habe es dann zum Auftritt in Fraunhofer mitgenommen und tatsächlich nach der 2. Nummer, wo ich die Gang dann braucht habe, erst den Koffer aufgemacht, sodass meine Kollegen nichts davon gewusst haben.
Das heißt, du hast den Geigenkoffer auf, steht quasi schon auf der Bühne und die sehen, dass das Ding grün ist.
Und seitdem?
Und haben sich weggeschmissen vor Lachen, oder was?
Das weiß ich irgendwie nicht mehr. Ich glaube, ich war selber dann so gebannt davon, was da passiert. Die Reaktion, dass ich mich an die Reaktion nicht mehr erinnern kann. Da muss ich eigentlich einmal nachfragen, muss ich einen Otter mal fragen.
Hat sich das anders angefühlt mit der grünen Geige?
Ja, der Ton hat sich natürlich nach und nach auch verändert, weil der Lack härter geworden ist. Und irgendwann hat es ja nicht mehr wirklich geklungen. Andererseits haben wir ja immer mit Tonabnehmer gespielt, wo man da viel ausgleichen kann. Und inzwischen habe ich eine Geige, die hat ein sehr guter Geigenbauer mir nicht mehr ganz so aggressiv grün, aber auch wieder grün lackiert, weil es tatsächlich mein Instrument geworden ist. Also ich fühle mich quasi inzwischen normal damit. Das ist jetzt nicht mehr das große Provokationsteil, aber es ist einfach mein grüner Geige.
Aber umgekehrt wird was fehlen, oder? Wenn die Geige jetzt plötzlich nicht mehr grün wird.
Ja, eben. Das wär, für mich wäre es eigentlich
schon etwas komisch. Ja. So wie die roten Haare.
Ja.
Die auch immer rot bleiben werden, egal ob du 80 wirst.
Ach, ich weiß nicht. Vielleicht mag ich irgendwann einmal nicht mehr tönen. Ich schmier mir halt ab und zu einfach Farb drauf. Das ist dann immer schon das halbe Kostüm. Aber vielleicht mag ich irgendwann einfach auch nicht mehr und dann werden sie halt eher weiß.
Wofür du ja auch bekannt bist, ist natürlich das Jodeln. Und das kann sehr unterschiedlich klingen. Du hast uns da was mitgebracht. Das heißt Frommes Mädchen, und da geht's ganz langsam los.
Allein ihr gab zur Stunde
Wow, am Ende ging es dann so richtig ab. Frommes Mädchen von Monika Drasch. Was war das? Wo kommt das her?
Das war der Versuch eines Tonmeisters und Musikers. Meine Stimme, das ist schon ziemlich alt, ich glaube, das haben wir vor 15 Jahren oder so gemacht. Der wollte meine Stimme einfach wie Popstimme aufnehmen. Und zwar zugrunde gelegt haben wir ein ganz schlichtes, aber sehr, sehr schönes Marienlied, das ich in einer großen österreichischen Sammlung gefunden habe. Und weil es inhaltlich um Verkündigung geht und wir uns damals auch auseinandergesetzt haben mit Glauben und was ist das. Nicht Verkündigung, sondern es geht um den Moment der Menschwerdung. Also wo die Maria sagt zum Gabriel, okay, zum Engel, ja, ich mache das. Also ich werde die Mutter Gottes. Und dann hat damals der Wolfgang in einer unglaublichen Weise versucht und finde es einfach auch toll geschafft, das in einen Jodler zu packen. Also da kommt es dann ja so vorbereitet und es wird immer stärker. Und über diesen Jodler gibt es diesen Ja-Schrei sozusagen. Also ganz, ich habe es noch nie live aufgehört.
Warum nicht?
Aber es recht aufwendig wäre. Also ich habe momentan auch kein Programm, oder das heißt doch, ins jetzige Marienprogramm wird es schon reinpassen. Aber da müsste ihr jetzt erst einmal, also das ist einfach eine Studioproduktion, wo die Geschichten nach und nach in zwei Wochen, aber in viel, viel Kleinarbeit zusammengefügt worden sind. Da müsste man überlegen, was man einfach für Besetzung braucht.
Okay.
Wenn ich Pauken und da brauche ich dann zusätzlich Musiker. Das heißt, das ist ein Aufwand, aber den soll es schon irgendwann einmal geben, den Aufwand, um das in einer schönen Kirche mit einer fetten Orgel hörbar zu machen.
Ich bin gespannt. Aber das heißt, vor 15 Jahren war die Maria schon auch dein Thema?
Ja, scheinbar. Ich wundere mich jetzt eigentlich selber gerade schon. Ja.
Das Jodeln und der Glaube hängen irgendwie zusammen bei dir?
Das passt ganz einfach zusammen, weil man übers Jodeln sehr, sehr, sehr feine Geschichten machen kann und natürlich unglaubliche Kraft oder Freiheit rausblären kann. Also das drängt sich ja förmlich auf, so wie Halleluja geschrien. der soll ja auch die größtmögliche Freude vermitteln. Meine ich eigentlich.
Ja, eigentlich schon. Aber Glaube und Freude, da gibt es Leute, die denken das nicht so zusammen.
Ja, das akzeptiere ich einfach nicht mehr. Das ist einfach fehlgeglaubt oder fehlinterpretiert.
Wie siehst du deinen
Glauben? Botschaft heißt frohe Botschaft und froh hat nichts mit nicht froh und Unglück und bedrückt sein und bedrückt werden zum Tor.
Wann macht dich dein Glaube froh?
Oh, zum Beispiel, wenn ich in der Kirche stehe und ein gescheites Lied und mit den anderen einfach, wenn die Orgel loslegt und man singt miteinander. Und am meisten natürlich eigentlich im Miteinander, einfach diese Gemeinschaft mit anderen Leuten, wo man weiß, die gehen durch dick und dünn mit einem, die sind einfach da, einfach dieses Dasein, also dieses, wenn man ab und zu so eine Ahnung davon hat, dass Schöpfung positiv ist und dass uns das durchdringt und erfüllt und im Miteinander oft halt am spürbarsten wird.
Aber kommen wir nochmal zurück zum Jodler. Ich habe mir nämlich hier als Stichwort auch nochmal die Ari aufgeschrieben.
Ich habe auch gerade dran gedacht. Das ist ganz einfach was musikwissenschaftlich oder volkskundlerisch Interessantes, dass man im Bayerischen Wald zum Jodler Ari sagt und dass, wenn man es beschreiben will, was es ist, also natürlich ist man schreibt es A-R-I, also so wie Arie, aber ohne das E. Das heißt, es gibt vom Wort natürlich absolute Verwandtschaft oder fast Gleichheit. Und die alten Sänger haben wohl gesagt vor 60 Jahren, also die alten Sänger damals, die 80 waren, Ari, wenn sie gefragt worden haben, was ist denn ein Ari jetzt da in Zwiesel oder in Freyung oder in Regen? Ein Ari ist eine schöne Melodie, die man langsam singt, die man mit viel Gefühl singt. Und da gibt es einfach wahnsinnig schöne im Bayerischen Wald. Und mit dem Thema habe ich mich auch ganz konkret auseinandersetzen dürfen vor 3-4 Jahren, als mich das Kulturreferat in München gefragt hat, ob ich im Rahmen des Laut-Jodel-Festivals das war das erste, glaube ich, jetzt vor 3 Jahren, jetzt gab es ja kürzlich gerade wieder, ob ich zum Thema Ari 20 Minuten Musik machen mag mit guten Kollegen. Und das war total schön. Da habe ich mich erstmals nochmal intensiver mit diesem Thema beschäftigt. Und natürlich gibt es auf jeder CD, die ich im Moment mache, dann wenigstens einen kleinen Teil einer Ari, weil die so
schön sind.
So ganz, ganz, ganz was Inniges ist es. Soll ich was ansingen schnell? Da kann man sich jetzt auch einen Text dazu denken. Keine Ahnung.
Aber da kriegt man schon mal einen
das
Eindruck.
Das ist ganz anders als dieses Oberbayerische einfach mal rausknallen. Halleluja! sowas.
Wie funktioniert das in deinem Kopf? Wie kommt jetzt das nächste immer zusammen? Also das ist ja ein Riesenspektrum. Gerade hast du gesagt, da hat das Kulturreferat angefragt und dann ist da ein Konzert im Supermarkt. Und wo nimmst du all diese Ideen her und wie kommen die dann wieder raus?
Ehrlich gesagt, das weiß ich auch nicht genau. Ich bin total dankbar, dass ich so diese, immer wieder diese, also einfach diese Kraft habe und dass mein Hirn eigentlich ständig rattert und irgendwie auch ein Stichpunkt oft gelangt und das Hirn macht einfach sofort weiter. Also zum Beispiel habe ich kürzlich einfach ein wahnsinnig schönes Interview gehört mit Peter Girst. Da ging es um Thema Zeit, also schönes Gespräch über Thema Zeit. Und dann fällt mir einfach der Text ein, auch aus diesem Stubenberger Liederbuch. Da gibt es eins, da heißt es im Refrain: O Ewigkeit, O Ewigkeit, wir bist so lang, O Ewigkeit. Also das singt es ja geradezu sofort im Kopf. Und da wird es reichen, wenn irgendeiner sagen wird, nächstes Jahr haben wir ein Jubiläum, keine Ahnung, der oder der Literat oder die Autorin wird, weiß ich nicht, hat ein Jubiläum und da gibt es eine Hauptschrift, die heißt irgendwas mit Zeit und magst nicht irgendwie dazu ein kleines Rahmenprogramm machen. Dann geht es sofort einfach
ab. Dann setzt dich hin und schreibst und probierst und überlegst dir, welche Instrumente du dazu nutzt, weil du kannst ja irgendwie 5 Instrumente.
Ja.
Und Bieten, Zither, Geige natürlich, Dudelsack, finde ich ja total nett.
Und frag zwei, drei tolle Kollegen, die alle immer mit großer Begeisterung einfach dabei sind. Und da geht es dann ziemlich schnell, dass einfach was beieinander ist. Oder ich frage einmal einen Komponisten und lass mir einfach 2 Texte arrangieren.
Du machst so unglaublich viel und hast auch noch 2 Kinder und noch einen Mann. Wie geht denn das alles zusammen? Also das ist ja ein ziemlich unstetes Leben und Kinder brauchen Strukturen. Wie funktioniert das alles? Wie managt ihr das?
Naja, die Kinder also sind in der Schule und sind gut betreut und das hat sich ja die letzten Jahre einfach gut aufgebaut. Also gutes Zeitmanagement einfach, das ist die Grundlage für die Familie und für mein Berufsleben. Das heißt, ich habe einen guten Stamm von Kinderfrauen und bin ja eh viel daheim. Das heißt, ich spiele vielleicht 30 bis 40 Mal im Jahr Konzert, da bin ich abends weg. Da ist dann ganz lang geplant, einfach, dass eine Kinderfrau da ist, wenn mein Mann keine Zeit hat. Und die Kinder freuen sich total drauf, weil die das beide gern mögen, dass jemand anders da ist. Gott sei Dank, das ist überhaupt kein Problem. Und ich kann dieses Vorbereiten und von Programmen und mir neue Programme ausdenken und auch die Agenturarbeit, einfach, dass ich Veranstalter anschreibe und mir überlege, wohin die Programme wann passen, das kann ich ja tagsüber machen. Das heißt, ich bin dann schon da und wenn irgendwo mal was ist, dann bin ich immer ansprechbar oder habe einfach schnell jemand, der sich kümmert.
Mama, also haben so wir noch einen Joghurt daheim?
Genau, das gibt es dann halt oft mal 3 Tage später, als sie sich wünschen, aber das verhungert keiner.
Nein, ich meine, das sind so die Sachen, die zwischendurch dann kommen wahrscheinlich.
Ich muss natürlich wahnsinnig viel im Kopf haben, klar. Ja, aber genau. Das müssen ja viele Frauen, die nebenbei die Familie managen hauptsächlich, klar.
Aber die Kinder waren wahrscheinlich auch so der Grund, dass du die großen Touren Hubert von Geusern solche Sachen nicht mehr machst, oder?
Die Tour Hubert von Geusern, das war von Anfang an so geplant, dass das maximal ein Jahr ist. Sonst hätte ich das auch nicht gemacht. Ich wollte ja prinzipiell einfach auch meine eigenen Dinge machen. Aber diese Beschränkung, dass man 100 Konzerte macht oder 80 waren es dann, ich weiß nicht mehr genau, dadurch habe ich das gern zugesagt und es war ja eine riesen Erfahrung. Aber das war eh klar, dass das auf einen bestimmten Zeitrahmen beschränkt war. Aber klar, ich spiele nicht mehr 100 Mal oder 80 Mal wie früher, sondern ich spiele, wie gesagt, 30 bis 40 Mal. Und das ist okay so. So kann ich Familie und Job gut und dann einen Hut bringen. Klar wäre es manchmal schön, auch mehr Zeit zu haben für größere Reisen oder einfach einmal auch mehr aus Bayern rauszukommen. Aber das bahnt sich auch gerade wieder an. Und ich habe immer wieder, auch wenn ich angefangen habe zu denken, oh Mist, ich möchte mehr machen, überlegt, dass dieses mich konzentrieren müssen auf oder mich in der Beschränktheit der Zeit einfach konzentrierter arbeiten zu müssen. Das hat natürlich auch andere Dinge in Bewegung gebracht, was gar nicht schlecht ist.
Nämlich?
Wenn ich die Zeit gehabt hätte, 50 oder 70 Mal zum Spulen, dann hätte ich dieses Programm auf der böhmischen Grenze vielleicht tatsächlich 50 Mal gespult und hätte keine Zeit gehabt, um irgendwie was anderes mehr auszudenken. Und so war es eh klar, das spulen wir gar nicht so oft, sodass auch diese kleinen Zeitlücken blim sind oder ich auf konkrete Anfragen auch von einer Veranstalterin mal, die gesagt hat, da gibt's den und den Anlass, magst du was machen? Da konnte ich dann zusagen, weil es ein bisschen zeitliche Lücken noch gegeben hat. Und über dieses spontan mir was ausdenken müssen oder dürfen oder sollen, sind jetzt auch diese unterschiedlichen Programme entstanden. Und diese Vielseitigkeit, also wenn man auf meine Website schaut, da stehen da momentan tatsächlich, glaube ich, 5 Programme, die aktuell gespielt werden.
Ich wollte gerade sagen, du noch abwechselnd spielst oder immer so 5-mal und das eine und 5-mal das andere.
Wie sich es einfach ergibt. Und diese Vielseitigkeit und damit auch das Zusammenarbeiten mit recht unterschiedlichen Kollegen, das finde ich sehr, sehr befruchtend.
Ihr lebt in Utting am Ammersee. Mhm. Bilde ich mir das nur ein oder ist das so ein Kunstpool da? Das sind ja schon viele lokale Künstler, die unglaublich witzig und auch alle irgendwie miteinander vernetzt sind, oder?
Und das schon seit Jahrzehnten, ja. Das ist eine sehr lebendige Szene dort, sehr, sehr offene. Dörflich einerseits und sehr offen andererseits. Das ist schon ein großes Geschenk. Das habe ich mir schon relativ bewusst gesucht damals.
Ehrlich, ich bin schon 20 Jahre. Ja. Also vom Bayerischen Wald kann man sagen, nee, was ist das?
Vor den Bergen, sagt man dort, also vor den Bergen, also an der Donau.
Von da, wo
Donau.
Ich mich überhaupt nicht auskenne, nach München, nach Utting.
Genau.
Und eine Welttournee oder sowas, würde dich das interessieren, also andere Länder kennenlernen und zu schauen, wie da Volksmusik ist?
Boah, die Frage kann ich jetzt gar nicht beantworten, weil es so absolut sowieso nicht realisierbar ist mit den Kindern. Aber,
naja,
die Sehnsucht habe ich, nicht. Nein, die Sehnsucht habe ich eigentlich nicht. Bin nicht oder noch nicht irgendwie der reisende Mensch.
Aber was bedeutet Heimat dir dann? Ist das dann so das, was deins ist oder so, wie es sein muss?
Nichts muss ja irgendwie sein. Das ist ja das Schöne, dass man auf Tradition zurückgreifen kann und dass in Bayern da einfach ein Riesenschatz da ist und auch viel gepflegt wurde und gepflegt wird, sodass man aufs Material Zugriff hat und dass inzwischen über diese, in Anführungszeichen, neue Musik, neue Volksmusikbewegung, die es jetzt schon seit, weiß ich nicht, 30 Jahren gibt, dass man das für sich rauszieht, was man rausziehen will und dass man es so verändert, wie man es für sich verändern einfach will und für die eigene Zuhörerschaft.
Gibt dir das Halt oder was macht das dann? Und du machst ja immer was Neues auch draus. Es ist ja nicht so, dass du es so machst, wie es immer war, sondern was Neues draus machst.
Ja, ich denke schon, dass mir das Halt gibt, dass das so mein Nährboden ist und mein Fundament. Und die Lust, es zu verändern oder damit zu arbeiten, kreativ, die ist riesengroß und es gibt unglaublich viel Kraft und das hört sich überhaupt nicht auf. Das ist ja das, was ich auch schon gesagt habe. Ich bin echt total dankbar. Es reicht oft das Stichwort und mein Hirn rattert. Und es ist einfach schön.
Du machst also ganz viele unterschiedliche Dinge und das auch gern. Aber ich mag trotzdem nochmal drauf zurückkommen. Du warst ein Jahr mit Hubert von Goisern auf Tournee. Da werde ich schon ein bisschen neidisch. War das schön?
Es war großartig, klar. Es war wahnsinnig anstrengend. Es war wahnsinnig lehrreich. Natürlich kriegt man einfach mit, wie das ist mit Tourbus und so viel miteinander machen und Müdigkeit und trotzdem. Aber immer wieder diese Konzentriertheit vom Hubert und seine Kraft und wie der für sich dasteht und gleichzeitig einfach an 3000 Leute sendet, sozusagen, die zu erleben, das war großartig. Das war ein Geschenk. Ja.
Da sind dann tausende Leute,
ja,
die jubeln und das sind Riesenkonzerte. Bei dir sind es jetzt kleinere Veranstaltungen. Vermisst du das?
Nein, ich glaube, ich vermisse es gar nicht. Ich habe ja dieses auf der böhmischen Grenze ursprünglich auch mit großer Band konzipiert gehabt. Also wir waren zu sechst auf der Bühne oder zu siebt sogar am Anfang mit Schlagzeug und so weiter. Und es ist dann einfach viel zu behäbig gewesen und war überhaupt nicht mehr organisierbar, sodass ich das 2000 wann denn, also vor 4 Jahren, auf ein Quartett reduziert habe. Und ich tue jetzt mit diesem Quartett und eben über andere Programme auch im Duo oder im Trio und bin viel näher wieder an die Leute dran. Und es ist viel, viel mehr mein Ding. Dann kann man auch spontan reagieren auf die Leute und mit dem Publikum was machen. Und ich habe auch nicht diese Lautstärke auf der Bühne. In der Tour mit dem Hubert war das einfach gigantisch groß und der mag es einfach wahnsinnig laut haben. Das hält ja fast überhaupt nicht aus. Das heißt, wir haben dort auch mit In-Ear-Monitoring gearbeitet. Das heißt, man hat wirklich einen Ohrschutz, der ganz zu macht und in diesem Ohrschutz hat man für sich das Monitoring drin. Das kann man sich dann so laut oder so leise und in der Abmischung genauso mit den anderen Instrumenten so einstellen lassen, wie man mag. Das heißt, ich war von der Lautstärke her geschützt, aber ich habe im Prinzip auch nicht wirklich den Raum gespürt und das, was da draußen ist.
Ah, okay,
das ist total konstruiert. Der Hubert hat sich oft an Ohren dieser Ohrschutzstopsel rausgezogen, damit er eben auch wieder einen Kontakt quasi zum Raum hat und zu den Leuten. Das erfordert schon wahnsinnig viel Konzentration. Das glaub ich. Da gleichzeitig quasi die Lust am Spulen und am Singen zu haben, das hat der Hubert, glaube ich, fast immer geschafft. Oder das ist mir schwer gefallen, dass man sozusagen wirklich da steht und frei musiziert und nicht denkt, wer hört wie, was. Und es ist ja einfach auch künstlich und nicht direkt. Mhm. Das vermisse ich gar nicht. Das heißt, es war schon sehr lehrreich für mich, einfach auch zu merken, dieses gigantisch Große, das ist überhaupt nicht. Also letztlich dann doch auch die Kleinkunstszene und mal jede Art von Konzertsaal, wo die Leute gern zuhören. Das kann auch mal wieder ein Festzelt sein, hin und wieder oder so. Aber einfach ein Rahmen, wo die Leute ganz stark werden und ganz feinen und dann halt auch übermütigen Klängen und Sprüchen lauschen.
So übermütig. Jetzt wollte ich gerade auf die Maria kommen. Übermütig und laut, aber passt es nicht trotzdem?
Ja, natürlich passt es.
Warum?
Man darf sich ja freuen, man darf sich ja mal laut freuen.
Wir haben vorher natürlich auch ein bisschen geplaudert und hast erzählt, zu Maria hast du irgendwie einen ganz anderen Draht bekommen. Und es gibt auch diese Maria 2.0-Bewegung in der katholischen Kirche, da hast du Leute kennengelernt. Das hat auch mal was mit dir gemacht, glaube ich, oder?
Also das war eine sehr, sehr spannende Begegnung jetzt kürzlich, vor 3-4 Wochen, als da im Landkreis Landsberg Podiumsdiskussion angesetzt war mit Vertreterinnen aus Frauenbund und Presse und eben einer der Mitbegründerinnen oder der Gründerinnen von Maria 2.0. Und ich habe tatsächlich mich ertappt dabei zu denken, geh jetzt da hin, lass mich jetzt das singen oder was ist denn das? Und irgendwie aggressives, da mag ich eigentlich gar nicht. Und dann bin ich doch...
Hast du gedacht, das sind so Krawallemanzen?
Ja, oder ich... Keine Ahnung, ich hab nicht gewusst und Streik also
nicht
und
reflektiert,
Aufruf
sondern
so.
Aber
ich hab's einfach nicht gewusst, ich hab ein bisschen was gelesen und bin dann doch hingegangen, hab daheim Kinder betreuen lassen und also war dann tatsächlich... Also es ist immer Aufwand, wenn ich aus dem Haus gehe, privat.
Aber warst du mit am Podium oder warst du...
Ich war nicht im Podium.
Im Publikum?
Nein. Habe dann aber gleich den Pfarrer aus der Nachbargemeinde getroffen dort, der sehr klug und offen und zugewandt ist. Das hat mir schon erstmal total gefallen. Und das tatsächlich spannende Erleben dort war oder Erlebnis war, wie diese Frau, eine Künstlerin, spricht von Verkündigung und von, dass man diesen hierarchischen Überbau ganz einfach nicht braucht, dass der nie gedacht und gewollt war. Und wie da plötzlich jemand echt auf Augenhöhe und in dem Moment, in dem Fall halt auch von Frau zu Frau, ohne dieses Respekt vor einem männlichen Würdenträger, den man ja unglaublich verinnerlicht hat, wie die also auf Augenhöhe was erzählt von frohe Botschaft und dass es nicht um Schuld und da geht, sondern dass es um Vergebung geht und dass es um frohe Botschaft geht, da hat man das erste Mal eigentlich in diesem Rahmen von Kirche und Katholizismus. Also die Hohe aufgestellt. Also ich war echt sprachlos, so wie jetzt, wenn ich davon erzähle, auch nochmal.
Hat das auch nochmal was mit deinem Glauben gemacht?
Ja.
Wie? Weil das klingt jetzt so ein bisschen wie, dass du den einen oder anderen Text nochmal irgendwie im Kopf hast und den ein bisschen anders siehst oder so.
Ja, absolut. Also wenn ich jetzt das Evangelium vorgelesen kriege in der Kirche, dann kann man diesen Würde und Respekt fordernden Umbau oder Vorbau auch wegdenken. Also es gibt ja genügend Geistliche, die das ja überhaupt nicht für sich gar nicht in Anspruch nehmen und gar nicht wollen. Aber für mich war das echt eine elementare oder eine ganz neue Erfahrung.
Hört man dann wahrscheinlich auch demnächst in irgendwelchen Liedern was davon, oder?
Also ich habe ein Instrumentalstück auch schon Anna 2.0 benannt im Programm
Anna
Maria Heimatland. Die Anna, wo die Maria ist, ist die Anna nicht weit, das ist ja klar.
Ja, klar. Das ist die Mama. Okay, jetzt geht's demnächst auf eine Kurztour mit Gerd Holzheimer, der auch schon mal bei mir war. Das ist auch ein Marienprogramm. Das
hast du ja auch gerade schon. Mit Gerd habe ich schon ganz viele unterschiedliche Geschichten gemacht. Wir haben zu Bayern und Napoleon schon was gemacht. Wir haben, das war eigentlich der Ursprung dieser Marienlieder-Idee auch vor 5 Jahren ein Konzert miteinander gemacht mit dem Titel Maria. Die Liebe und der Mai, also Liebeslieder und Marienlieder ein bisschen gegen und übereinander gestellt. Und er mit seinen unendlich liebevollen, spontan wirkenden Erzählungen einfach. Es ist einfach immer schön mit Gerd. Wir haben schon Weihnachtsprogramm miteinander gemacht, machen wir demnächst auch wieder. Irgendwas vergiss ich jetzt. Irgendwas fehlt
den in Luther Zeit. Habt ihr auch noch dabei.
Luther, genau. Luther gab's. Also Bayern und Luther.
Und Maria.
Und Maria, logisch. Und jetzt haben wir auch Maria Heimatland. Und irgendwann, das ist jetzt wieder sowas zum Stichwort, also wo die Maria ist, ist die Anna nicht weit und ist der Josef natürlich noch viel weniger weit. Also wenn es irgendwo einmal ein großes Josefsjubiläum geben darf, dann, also wir stünden sofort parat und hätten die allerschönsten Lieder und Geschichten zum Thema Josef. Da gibt es ein schönes Lied, das heißt im Refrain, Jesus, Maria und Josef. Also das ist einfach zum Warner Schee, oder? Da hat man doch ganze Programme im Kopf für den Josef und über den Josef. Und so. Okay.
Also an alle St. Josefs Gemeinden, an alle Josefi Bockbrauer.
Das ist doch kürzlich sogar eine ganz neue Kirchbau eingeweiht worden. Die haben natürlich nicht gewusst, dass wir ein Josefsprogramm parat hätten.
Da müssten wir uns weiter vernetzen. Bis dahin hören wir uns das Programm, das derzeit läuft, an. Termine gibt es auf deiner Homepage und ich danke dir für das wunderschöne Gespräch.
Gern, danke auch. Für die.
Und wir spielen natürlich noch was.
As I climb the golden fence way up yonder, as my journey on this earth is o'er, as I cross the great divide, will they welcome me inside
with my yodeling, yodeling, ooh, yodeling, yeah, yodeling, ooh. Will there be any yodeling in heaven, lady? As I cross the great divide, will they welcome me inside with my yodeling, yodeling, ooh. As I head for that last great roundup to meet that great ranger on high, in my heart there'll be a song as I greet that heavenly throne with my yodeling, yodeling, ooh. Yodeling, yodeling, will there be any yodeling in heaven, lady do? Will they play the harp for me and sing old time harmony while I yodel?
Sache Mensch, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.